von Martina und schönen Sonntag.
Dankeschön. So. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Wir haben viel schöne Dinge erlebt, aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ich möchte, dass wir, bevor wir weitermachen, ein Gebet sprechen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Beten wir. Guter Vater, danke für diesen Tag, danke für dein Wort, danke für all das, was wir darin von dir lernen können. Und ich bitte dich einfach, dass du uns öffnest für das, was du sagen willst, Herr. Herr, nimm all die Dinge weg von unserem Gedanken und unserem Kopf, aus unseren Köpfen, die uns ablenken von dem, was du sagen willst. Öffne unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren für dich, für deine Wege. Sprich du durch deinen Geist, durch dein Wort zu uns jetzt, in Jesu Namen. Amen. Wir sind seit Herbst in der Apostelgeschichte. Also machen eine lange Reise hier. In der ersten Hälfte dieser Reise waren wir vor allem in Jerusalem und Judäa und haben uns mit den Aposteln auseinandergesetzt. Bei der zweiten Hälfte der Reise, da ging es um Paulus, seine Reisen durch den Mittelmeerraum. Jerusalem war nicht mehr im Mittelpunkt von allem, aber es taucht immer wieder auf. Und da habe ich einfach jetzt mal das Gefühl gehabt, okay, wir sind ausgestiegen und ihr seid weitergereist und dann sind wir wieder eingestiegen. Und wir wissen nicht, was da alles in der Zwischenzeit geschah oder gesagt wurde. Aber wir machen einfach weiter. Schauen wir mal, ob sich was wiederholt. Wir sind mittlerweile im Kapitel 24. Für mich sind dieses Kapitel und die nächsten sehr interessant, und zwar wegen Paulus, wegen der Lage, in der er steckt. Wenn wir Paulus bis dahin erlebt haben, dann haben wir gesehen, wie er sehr viel unterwegs war. Er hat so viel getan. In eine Stadt gegangen, Gemeinde gegründet, mit jedem geredet über Jesus und dann zuerst Juden, dann Nicht-Juden und dann, wenn sie Christen geworden sind, dann hat er ihnen gelehrt und gezeigt, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu sein, und dann irgendwann geht es zur nächsten Stadt, oft gezwungenermaßen. Und das fing von vorne an. Man denkt, der Mensch hat wirklich so viel Energie. Nun, in diesem Kapitel und in den nächsten erleben wir ihn als Gefangener. Das heißt, er kann nicht nirgendwo hingehen. Ich weiß nicht, wie aktiv man sein kann in einer Gefängniszelle. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach für ihn war. Und da stellt sich die Frage, oder ihr habt mir die Frage gestellt, wie hat er es ausgehalten, wie hat er es geschafft, so eingeschränkt zu sein, ohne dass man das Gefühl hat, der macht sich verrückt oder so. Wie kam er zurecht mit einer Situation, die er nicht ausgesucht hatte, die ganz anders war, als was er vorher kannte oder vorher gemacht hatte? Natürlich ist eben die zweite Frage, denn was lernen wir von Paulus? Denn wir werden auch immer wieder mit Situationen konfrontiert, die wir nicht kennen, die wir nicht ausgesucht haben. Und wie gehen wir damit um? Was lernen wir von ihm? Und so ist unser Leben. Ich meine, unser Leben ändert sich immer wieder. Dinge kommen, die wir nicht verändern können. Und also es ist wichtig, dass wir lernen, mit Gott durch diese Dinge zu gehen. Und um das so ein bisschen darzustellen, habe ich angelehnt von Gedanken von Lawrence Crabb und C.S. Lewis ein Bild als Darstellung. Stellen wir uns vor, ein Haus, also unser Leben ist wie ein Haus. Okay? Es gibt ein Erdgeschoss. Das soll darstellen, das, was alles hier auf der Erde geschieht. Unsere Beziehungen zu anderen Menschen, Nachbarn, Arbeit, Studium, was auch immer geschieht. Alles, was hier abspielt. Familie, Freunde, Hobbys, Alltag, was auch immer ist. Das, was unser Leben hier ausfüllt. Und dann gibt es natürlich das Obergeschoss, das darstellt, stellt nicht das Flache, sondern das Vertikale, das heißt unsere Beziehung zu Gott, unsere Gemeinschaft mit Gott, Gebet, Bibellesen, das Gespräch mit ihm, alles, was mit uns, mit ihm verbindet. Dann kommt noch den Keller. Das sind die Dinge, die wir ungern öffentlich zeigen. Vielleicht Neid, Eifersucht, Hass, Machtgehabe, Jähzorn. Dinge, die wir nicht öffentlich zur Schau stellen. C.S. Lewis nannte das ein Inner Cesspool. Das heißt eine innere Klärgrube. Paulus nennt es die Werke oder Begierden des Fleisches oder die irdische Natur. Und die Sache ist, diese Sachen sollen im Keller lieber bleiben. Die haben wir da rein, nicht ohne Grund. Und keiner geht durch ein Haus und sagt, okay, ich will den Keller sehen. Mindestens bei uns nicht. Nun, in der Gesellschaft, in der wir leben, das spielt sich hauptsächlich alles im Erdgeschoss ab. Wir sollen unser Leben einrichten nach dem, was in dieser Gesellschaft wichtig ist und gut ist und richtig ist, was uns gefällt, was unseren Zielen dient, was uns ein angenehmes Gefühl gibt. Da sagte jemand, also wichtig sind unsere Bedürfnisse, unsere Erfüllung, unser Erfolg, unser Wohl und unsere Zufriedenheit. Und das suchen wir in der Welt, dass es uns glücklich macht. Und wenn etwas nicht diesem Ziel nicht dient, dann wollen wir es lieber an die Seite haben. Ob es Menschen ist oder vielleicht andere Dinge. Und wir wissen, wir müssen Leistung dazu bringen. Aber wir wissen auch, dass es besser ist, wenn man Dinge, die unangenehm sind, die uns Schmerzen bereiten, dass wir die meiden sollen. Wir wollen ein bequemes Leben haben. Ja. Es gibt nicht wenige Menschen, die deshalb erst dann zum Zahnarzt gehen, wenn sie wissen, es geht nicht weiter. Und die Schmerzen größer sind, als was man beim Zahnarzt spüren könnte. Sonst klammert man das aus. Ne? Das Problem ist, dass das eben nicht immer kommt. Dass unsere Bedürfnisse nicht immer erfüllt werden. Dass unser Wohl nicht immer da ist. Wir fühlen uns nicht wohl. Es gibt Krach mit Familie, mit Nachbarn und so weiter. Und dann haben wir das nicht im Erdgeschoss, was wir gerne hätten. Und was passiert dann? Dann geht die Kellertür auf. Dann spricht man Dinge aus, die man nachher bereut, oder man verachtet andere. Es gibt Lügen, man macht Lügen, man Eifersucht taucht auf oder was auch immer. Und irgendwann schaffen wir es, die Kellertür wieder zuzusperren und dann geht es weiter. Nun ist auch noch das Obergeschoss da. Es gehört zum Haus dazu. Gott hat uns schließlich geschaffen. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will uns in der Stille und auch in der Gemeinschaft uns mit uns verbinden. Er sucht das Gespräch, die Verbindung zu uns. Aber es ist ja so, für viele Menschen in unserer Gesellschaft, ja, ist das Obergeschoss zugesperrt. Gott soll mich in Ruhe lassen. Bei wem das nicht der Fall ist, wenn du doch an Gott glaubst und wirst ins Obergeschoss gehen, dann sagen die Leute, okay, aber nur privat, bei dir. Lass uns damit in Ruhe. Und das Problem kommt, denn jeder kennt das vielleicht auch, das Problem, dass man das Obergeschoss aufmacht, man geht hin und hat Gemeinschaft mit Gott, ja, sonntags oder was auch immer, und dann geht man weg und macht es wieder zu. Und da ist kein Berührungspunkt mehr, bis man wieder dahin geht. Und das ist natürlich nicht das, was Gott will. Wir müssen lernen, dass das Obergeschoss dazugehört. In allem, was wir tun. Nun kommen wir zu unserer Geschichte für heute. Apostelgeschichte 24. Paulus ist in Caesarea im Gefängnis und er soll vor dem römischen Oberen, Felix dieser, vor Gericht. Und da kommen Leute aus Jerusalem, um ihn anzuklagen. Und ich habe mir überlegt, wenn ich dieses Bild nehme von dem Haus, was wir hören von diesen Leuten, ist das, was geschieht, wenn Menschen ihr ganzes Leben auf dieses Erdgeschoss ausrichten. Lesen wir mal ihre Anklage. Apostelgeschichte 24, die Verse 2 und 3. Hochverehrter Felix, dir kommt das Verdienst zu, dass wir nun schon lange, so lange in Ruhe reden und Frieden leben. Und deiner umsichtigen Amtsführung verdanken wir zahlreiche Reformen zum Wohl unseres Volkes. Immer und überall sprechen wir davon mit Anerkennen und tiefer Dankbarkeit. Okay. Ich habe mir wirklich überlegt, was denkt Felix, wenn er das hört? Ja. Denn eigentlich solche Worte sind nicht so ganz ehrlich, oder? Die Juden nämlich waren, die Römer waren die Besatzermacht. Und das war für die Juden das Schlimmste überhaupt, dass sie nicht selbst ein Volk sein können mit ihrem eigenen König. Und in einer Weise macht das für mich deutlich, wenn ich an dieses Haus denke. Diese Menschen in Jerusalem. Jesus und Paulus haben dieses Erdgeschoss ganz schön aufgemischt durch ihre Rede, durch all das, was sie tun. Und sie wollen wieder Ruhe im Haus haben. Und dann geht die Kellertür auf und dann ist alles erlaubt, damit Ruhe kommt. Auch unehrlich sein, Ja. Alles andere. Hauptsache, Ruhe kommt wieder ins Haus. Und so ist das für sie, was hier gesagt wird, selbstverständlich. Ich will Ruhe haben. Ich will wieder mein Leben führen, wie ich mache. Diese Menschen hier, die Führer der Juden, die haben sich da gut eingerichtet. Wenn wir überlegen, dass Gott aus dem Obergeschoss praktisch nicht rein darf, er soll nicht rein, er soll hier nur mein Erdgeschoss, also ich will das alles. Was denkt Gott darüber? Dem gefällt das natürlich nicht. Und was will er tun? Aufmischen, damit man nicht zur Ruhe kommt, damit man darüber nachdenkt, wie es ist. Denn was ist Gottes Ziel für unser Lebenshaus? Ja? Ich überlege, er will nicht nur oben sein, sondern im ganzen Haus. Dass Gemeinschaft mit ihm jeden Tag stattfindet. Dass er Teil meines Alltags ist. Und dass er auch, wir auch die Kellertür aufmachen, damit er auch dort ran darf. Denn wenn wir glauben, dass er unser Schöpfer ist, dann ist das Beste, was uns passieren kann, ist, dass er überall zugreifen darf. Nur so werden wir wirklich frei. Und nun will ich einfach Paulus anschauen. Also da ging es so ein bisschen hin und her und Paulus hat geredet und in dieser Rede, ich werde nicht die ganze Rede lesen, das dauert zu lange, aber es sind drei Dinge, die mir aufgefallen sind, die, glaube ich, uns helfen kann. Um wirklich, dass wir unabhängig von den Umständen wirklich mit Gott leben können in einer gewissen Freiheit. Apostelgeschichte 24 geht es los in Vers 14. Das eine allerdings bekenne ich dir, ich diene dem Gott meiner Väter in der Weise der neuen Glaubensrichtung, die sie eine Sekte nennen. Ich diene Gott. Ich habe erstmal kurz überlegt, okay, was heißt das eigentlich? Man kann das so locker und salopp und schnell sagen, aber was heißt das eigentlich? Wenn jemand zu dir sagt, ich diene Gott, was denkst du über diesen Menschen? Wie stellst du dir das vor?
Dürfen wir was sagen?
Bitte?
Dürfen wir was sagen?
Ja, natürlich.
Gottesfürchtigkeit.
Okay. Und wie sieht das konkret aus?
Also, Judge me oder Kaiser Wilhelm I oder II, weiß ich nicht, hat es in den Reichstag hauen lassen. Frau Roth hat das auch erwähnt, dass wir keinem irdischen Führern folgen sollen, sondern nur Gott allein.
Okay.
Jedes Knie wird sich verhängen worden. Also in seinem Sinne, er ist der Chef. Ne?
Okay.
Wenn man Fragen hat,
okay. Was? Okay. Ja. Danke. Was denkt ihr?
Ja, auch jemand, der sich eben nicht das Leben so leicht macht, sondern wirklich hört, was Gott möchte und was er tun, auch wenn es vielleicht seinem persönlichen Ego entgegensteht.
Ja.
Also sprich Demut.
Ja, komm auch. Dafür. Okay. Wenn man einem anderen dient, dann tut man natürlich das, was der andere will. Dadurch ehrt man die andere Person. Und das tun wir mit Gott auch, wenn wir ihm das tun, was er will, dann wir dienen ihm, das heißt, wir ehren ihn.
Entschuldigung, ja. Und das zeigt ja auch, dass man Vertrauen hat.
Ja, das gehört dazu. Ich finde es interessant, hier dieses Wort, was Paulus benutzte, ich zeige es mal kurz, Atrevo, dieses Wort wurde im Alten Testament benutzt, in dem griechischen Alten Testament, für die Handlungen, die die Priester gemacht haben. Also im Tempel, wenn sie geopfert haben, all das, was sie getan haben, das haben sie dafür gesagt, sie haben Gott gedient. Und so ist es interessant hier, dass Paulus in Gegenwart der Juden sagt, dass er das tut. Aber das hat mit dem ganzen Leben zu tun und nicht nur, was man im Tempel getan hat. Dass ich diene Gott, heißt, ich setze mich für ihn ein im ganzen Leben. Er beschreibt damit, was man als Jünger Jesu im Alltag machen, dass praktisch das Obergeschoss aufgemacht wird. Und er, Gott, ist überall da. Gott, Paulus will, dass sie verstehen, dass das, was er tut, auch wenn es ihn ins Gefängnis bringt, ein Dienst für Gott ist. Er dient Gott. Und warum tut er all das? Warum macht er all das?
Liebe und Dankbarkeit.
Okay. Ich komme immer wieder zurück zu dieser Stelle in 1. Timotheus. Das beeindruckt mich immer wieder. Da sagt Paulus, was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünde zu retten und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. Und man muss überlegen, Paulus hat diese Worte geschrieben 25 bis 30 Jahre nachdem er bekehrt wurde. Okay, das war nicht so eine Frischbekehrte, der das sagt, sondern das hat offensichtlich sein Leben begleitet, geprägt, dass er praktisch immer sagen konnte, er staunte, auch 30 Jahre später, dass ihm die Gnade und Liebe Gottes gezeigt wurde. Und das ist praktisch der Grund, warum er dort ist, wo er ist, warum er das alles getan hat, was er getan hat, und auch der Grund, dass wir in unserem das Obergeschoss aufmachen und dass wir Gott durchlassen und dass wir in allem, was wir auf dieser Erde tun, ihm zur Ehre tun. So, Paulus diente Gott aus Dankbarkeit. Was er auch tat, ist, er ist gleich anschließend, sagt er, ich glaube an alles, was im Gesetz und den Schriften der Propheten steht, und ich habe die gleiche Hoffnung auf Gott, wie meine Ankläger auch, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Hier ist sehr wichtig zu erkennen, Paulus kannte die Schrift und glaubte alles, was in ihr steht. Ich habe gelesen, dass in den jüdischen Synagogen, dass die Kinder von klein auf, die da praktisch waren in der Schule, aber die Hauptaufgabe darin bestand, die Schrift auswendig zu lernen. Und dass sie bis zum 12. Lebensjahr das Gesetz auswendig kann. Das heißt, die ersten 5 Bücher Mose. Das war das Ziel. Ob sie es alle geschafft haben, weiß sie nicht. Und die es geschafft haben, dürfen weitermachen. Mit dem Ziel, das ganze Alte Testament auswendig zu lernen. Das heißt, Paulus kannte die Schrift durch und durch. Und dadurch konnte er auch Gott dienen, weil er wusste, was Gott wollte. Dadurch war auch sein Leben im Erdgeschoss geprägt von dem, was er gelesen hat. Und das ist tief eingedrungen ist. Aber nicht nur das, sondern das hat, er hat auch darin gelernt, dass es etwas Besseres kommt. Er hat eine Hoffnung auf etwas Besseres, das noch kommt. Und diese Hoffnung, glaube ich, hat zwei Aspekte. Erstens, dass egal wie es mir jetzt geht, dann wird es mir viel, viel, viel besser gehen. Also ist das Leben im Erdgeschoss nicht so wichtig wie das, was kommt. Und zweitens ist eben, dass Gott dafür sorgen wird, dass Gerechtigkeit herrscht. Das heißt, wenn Menschen ungerecht sind mit mir, dann muss ich nicht dafür sorgen, dass sie dafür büßen. Es gibt einen, der gerecht richtet. Und dann sagt er zum Schluss, und das ist der letzte Punkt, ja, er diente Gott, er vertraute Gott und er hörte auf Gott. Er sagte, ich bemühe mich auch immer vor Gott und den Menschen ein reines Gewissen zu haben. Das ist eigentlich ein Thema für sich. Da könnte man ziemlich lange drüber reden. Aber Gott, Tatsache ist, dass Gott unser Gewissen gebraucht, wenn er zu uns spricht. Nicht nur, es gibt auch andere Möglichkeiten. Unser Gewissen ist nicht aber gleich Gottes Stimme. Es kann uns in die Irre führen, wenn wir es. Aber es ist ein Werkzeug. Und Paulus wusste das. Es war ihm wichtig, dass er ein gutes Gewissen hat, Gott gegenüber und den Menschen. Das heißt nicht, dass er immer alles richtig getan hat. Aber es war ihm wichtig, auch mit Menschen versöhnt zu sein und mit seinem Gott versöhnt zu sein. Ich weiß nicht, ob euch noch im Kopf ist, was die Titel für die Predigt war. Wer ist wirklich gefangen? In dieser Geschichte habe ich mir überlegt, wer ist wirklich der Gefangene? Ja. Paulus redet wie einer, der wirklich frei ist. Ja, ich habe ein reines Gewissen vor Gott und den Menschen. Er redet wie einer, der so leben kann, weil er weiß, dass vor Gott er im Reinen ist. Im Erdgeschoss war es ihm egal, wie es aussah. Nicht ganz egal, aber nicht so wichtig wie das, was er von Gott erfahren hat. Und wenn ich diese Juden sehe und auch diese römische Besatzung, Leute, die waren gefangen in ihren Wünschen nach diesen Zielen, die sie hatten. Und das hat sie getrieben, sodass sie gar nicht sehen konnten, was Gott wollte. Da sie das Obergeschoss zugemacht haben, waren sie gefangen im Erdgeschoss und versuchten verbittert, das Beste daraus zu machen. Und so ist mein Wunsch für mich, für uns alle, ist, dass das Erdgeschoss aufbleibt, dass Obergeschoss und Erdgeschoss wirklich miteinander kombiniert sind und dass wir wirklich, dass Gott Teil unseres ganzen Lebens ist. Das ganze Leben mit ihm, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dass das Beste, was wir tun können, ist wirklich oben und überall, dass er da ist mit uns. Ich möchte euch eine Frage geben, wir machen keine Gruppen, das ist einfach etwas mit in den Tag zu nehmen. Wie viel Einfluss hat das Obergeschoss auf den Rest von deinem Lebenshaus? Einfach zum Nachdenken. Beten wir zusammen zum Schluss. Herr Herr Jesus, ich danke dir, dass du es ermöglicht hast, dass wir ja, ins Obergeschoss steigen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir, mit unserem himmlischen Vater. Lasst uns nie vergessen, wie großartig es war, wie erstaunlich unsere Errettung ist. Herr, ich danke dir, dass du in deiner Gnade immer wieder zu uns rufst, zu uns sprichst und uns einlädst, Gemeinschaft mit dir zu haben. Wenn wir diese Woche gehen, Herr, lass uns gehen mit dir in alles. Gib uns die Kraft, dir zu dienen, dir zu vertrauen, mit allem im Reinen zu sein. In Jesu Namen. Amen. Ich lade alle ein. Wir haben noch Kaffee hinten oder man kann auch Tee machen. Wir genießen die Gemeinschaft zusammen. Ich wünsche allen sonst eine schöne Woche.